direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 294.
Deutschlandradio Berlin. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Sondershausen in Thüringen.
Am bekanntesten ist natürlich bei uns der Kiffhäuser. Nicht nur wegen unserem Autokennzeichen und wegen des Namens von unserem Kreis, Kiffhäuserkreis, sondern eben, das ist das Aushängeschild schlechthin. Wir haben insbesondere, das muss man ganz offen sagen, natürlich auch erheblich davon profitiert, dass wir in diesem Jahr die Landesausstellung haben.
Sondershausen ist eigentlich deshalb Standort geworden, weil wir ganz zentral das Schloss in der Innenstadt haben und noch den erhaltenen Altstadtkern ringsherum. Also es war am besten sichtbar, wie eine Residenz sich aufbaute, wie das entstanden ist. Man hat ja früher immer gesagt, Sondershausen ist ein Schloss, was sich zu seiner Unterhaltung eine Stadt leistet.
Auch die Sondershäuser, die sind da schon gerade raus, sagen wir mal. Sie halten mit ihrer Meinung nicht lange hinterm Berg. Manchmal geht es auch etwas heftiger zur Sache, was so einige Streitpunkte in dieser Stadt in der Vergangenheit anbelangte. Aber eigentlich sind sie, sagen wir mal, wie gesagt, streitfreudig, aber auch herzlich. Also man muss nicht lange warten, bis man mit Sondershäusern sozusagen warm wird.
Die Deutschlandrundfahrt, heute live aus Schloss Sondershausen in Thüringen mit Shelley Kupferberg und ihren Gästen.
Thüringen, Land der Residenzen, so der Titel der zweiten Thüringer Landesausstellung, die größtenteils hier in Sondershausen untergebracht ist, nämlich an unserem Sendeort, größtenteils in dem Sondershäuser Schloss, aber nicht nur hier, auch an anderen Orten in Thüringen. Und bei mir ist jetzt Dr. Konrad Scheuermann. Er ist der Generalbeauftragte, Kunsthistoriker und Generalbeauftragter. Herr Scheuermann, was bitteschön ist ein Generalbeauftragter?
Also es hat nichts mit militärischen Orden zu tun, sondern früher sagte man in den 70er Jahren Ausstellungsmacher. Dieser Begriff ist dann nicht mehr so gern gehört worden. Dann hat man verschiedene Kuratoren oder Intendant, also jemand, der ein großes Projekt inhaltlich verantwortet, organisatorisch und das ganze Management, die Diplomatie dazu und dafür sorgt, dass zum Ausstellungseröffnungstermin auch die Tore aufgehen und alles zu sehen ist.
Sondershausen wird auch gerne als Musikstadt bezeichnet. Schuld daran ist unter anderem das Loh-Orchester und ein Orchester mit Tradition ist das wirklich. Mit welcher, Steffen Seiferling?
Also im 19. Jahrhundert beginnt die Geschichte des Loh-Orchesters. 1801 ist das legendäre Gründungsdatum, 1806 dann das erste Konzert, noch nicht in Sinfonieorchesterformation, aber diese Urformation wurde dann bald zum Sinfonieorchester ausgebaut. Und was besonders ist, schon 1806 hat das erste öffentliche Konzert, also für die Bürger Sondershausens, stattgefunden.
Dr. Steffen Seiferling, Sie sind Konzert- und Musiktheater-Dramaturg für das Loh-Orchester, am Loh-Orchester. Was hat es denn mit diesem Namen Loh auf sich? Was bedeutet der?
Also dieser Name geht zurück auf ein Wäldchen, das der ursprüngliche Auftrittsort dieses Orchesters ist. Im 19. Jahrhundert war das einfach die Hofkapelle der Fürsten von Sondershausen-Schwarzburg. Und als dann die Adelsherrschaft endete, 1918, wurde das Orchester nach diesem Spielort in Loh-Orchester umbenannt. Also Loh, das bedeutet ein Wäldchen, in dem Gerberlohe, also Rinde, Eichenrinde gewonnen wurde zum Gerben von Fellen.
Und das uns hier umringt in Sondershausen. Für die Leitung des Orchesters, da haben sich namhafte Persönlichkeiten interessiert in der Geschichte, zum Beispiel Robert Schumann, dann gab es Max Bruch, der auch einige Jahre dieses Orchester leitete. Und es gab rege Beziehungen zu Franz Liszt, Marek Adam Smentek, wir haben Sie gerade an der Violine gehört, Sie sind der Konzertmeister des Loh-Orchesters. Herr Smentek, Sie haben uns erzählt, es gibt eine ganze Instrumentenschatzkammer, muss man sagen. Was findet man da so an netten Instrumenten?
Also vor allem haben wir Streichinstrumente, die jetzt zurzeit sehr wertvoll sind. Und zum Beispiel das Instrument, was ich spiele, das ist Niccolo Amati, gebaut in Cremona im Jahre 1670. Ich habe sehr große Glück, dass das mein Dienstinstrument sein kann.
Inzwischen, da hat die Leitung Hiroaki Masuda übernommen vom Loh-Orchester. Er ist der Generalmusikdirektor. Eine Japan-Tournee steht auf dem Programm. Woher kommen die Mitglieder des Loh-Orchesters inzwischen?
Ach, die Mitglieder des Loh-Orchesters sind ganz international. Es gibt vier Leute aus Rumänien, es gibt Bulgarien, es gibt Japaner auch. Ich bin einziger Pole in diesem Orchester. Ich glaube, habe ich nicht vergessen. Ne? Also ganz gemischte.
Die Deutschen sind natürlich auch noch dabei, ja, das ist richtig.
Okay, natürlich sind auch Deutsche dabei und sind Deutsche ist Mehrheit, also immerhin.
Seit dem Jahre 1893 war Sondershausen eine Bergbaustadt und avancierte über die Jahrzehnte hinweg zu einem der wichtigsten Kali-Standorten. Kalisalz ist unter anderem für die Produktion für Düngemittel ein wichtiger Bestandteil. Der Kaliabbau und die dazugehörige Forschung schufen Tausende von Arbeitsplätzen für die Region. Doch mit dem Abbau sollte 1991 Schluss sein, aber der Berg lebt und wird belebt. Heute ist die ehemalige Grube Glückauf in Sondershausen ein Erlebnisbergwerk. Roland Krüger begab sich für sie auf Entdeckungstour.
20 Personen in blauen Arbeitskitteln und mit gelben Helmen auf dem Kopf stehen in einem Förderkorb, der ruckelnd nach unten fährt. 4 Minuten lang geht es in völliger Dunkelheit senkrecht bergab. 680 Meter unter der Erde bremst der Förderkorb, hält an und wir dürfen aussteigen. Matthias Riedl ist der Einzige, der einen weißen Bergmannskittel trägt und auch sein Helm ist staubig weiß. Er führt eine Gruppe von insgesamt 60 Personen durch das Erlebnisbergwerk Sondershausen. Wir steigen um auf offene LKW und fahren durch die Unterwelt. Matthias Riedl kennt die Strecke aus dem FF. Das unterirdische Straßennetz ist etwa so groß wie das von Jena, aber es gibt natürlich keine Straßenschilder und für uns Besucher ist es einfach nur verwirrend. Die Scheinwerfer der Lastwagen sind die einzigen Lichtquellen auf den gewundenen Tunnelstrecken. Die Steigungen und das Gefälle sind manchmal ganz enorm und weil die unterirdischen Straßen gerade so groß sind, dass man mit dem LKW gut durchkommt, erscheint uns das Tempo ausgesprochen schnell. Je tiefer wir kommen, desto wärmer wird es auch, aber wegen der geringen Luftfeuchtigkeit ist es nicht drückend. Salz gefördert wird in Sondershausen nicht mehr. Ganz im Gegenteil, sagt Matthias Riedl.
Hier drückt der Berg pro Jahr 4 Zentimeter. Wenn man also hier nichts tun würde, über den Damm geschlagen in 40 bis 50 Jahren, wäre hier kein Hohlraum mehr. Das größte Problemgebiet war das Stadtzentrum von Sondershausen. 1990 hat sich also das Stadtzentrum jährlich um 27 Zentimeter gesenkt. Hätte man da 1990 nicht verfüllt, das heißt die Hohlräume begonnen zu verfüllen, wären wir heute schon bei einer Gesamtabsenkung von knapp 4 Metern.
Inzwischen verdient die Betreibergesellschaft des Bergwerks mit dem sogenannten Bergversatz sogar Geld. Geeignete Abfälle werden in Big Bags, das sind riesige Plastiksäcke, in die Hohlräume gestellt. Die Industriebetriebe, froh darüber, Bauschutt, Asche oder andere Abfälle, die so tief unter Tage nicht mehr schädlich sind, loszuwerden, sind die neuen Auftraggeber des Bergwerks Sondershausen. Aus einem Gewinnungsbergwerk ist ein Versatzbergwerk geworden. Zum anderen ist es eben ein Erlebnisbergwerk und Matthias Riedl zeigt unserer 60-Personen-Gruppe gerade, welche unterirdischen Attraktionen Sondershausen bietet. Zum Beispiel die Salzrutsche. Wer möchte, bekommt ein sogenanntes Arschleder ausgehändigt und rutscht 36 Meter bei einem Gefälle von 40% durch ein großes Bohrloch im Salz. Relativ neu ist der Laugensee. Auf Original-Spreewaldkähnen fährt man 130 Meter über einen See, der so salzig ist, dass es einem schier die Zunge verbrennt, wenn man sich den Finger ableckt, den man in die Lauge gehalten hat. Und seit einem Monat gibt es sogar eine Kegelbahn im Bergwerk, alle 670 Meter unter der Erde. Nach 3 Stunden endet die Grubenfahrt in einem Raum, den man unter Tage nie vermuten würde.
Sie befinden sich sich hier im tiefsten Konzertsaal der Welt 670 Meter unter Tage. Der Saal ist 26 Meter lang, 18 Meter breit, 10 Meter hoch. Sitzen hier in diesem Saal 300 Leute. Das können Sie mir glauben, das wird nach einer Viertelstunde merklich wärmer. Seit dem 2.11.2001 ist der Saal eingeweiht. Seitdem finden hier drin so ein bis zwei Veranstaltungen pro Monat statt. Das heißt, wir haben regelmäßig hier Chorkonzerte, Jazzkonzerte, klassische Konzerte. Der tiefste Konzertsaal der Welt, 670 Meter unter Tage.
1990 bis 93, da kam es zu weitreichenden Stilllegungen in der Kaliindustrie in Thüringen und davon betroffen war natürlich auch die Kaligrube Glück auf hier in Sondershausen. Was passierte dann mit der Grube hier in der Stadt, Dr. Helmut Springer?
Ja, man kann eine Grube nicht einfach schließen. Man muss sich mit den Gefahren beschäftigen, die von dieser Grube ausgehen. Immerhin befinden sich rund 50 Millionen Kubikmeter Hohlraum unter uns. Und dieser liegt zum Teil eben auch unter der Stadt oder unter dem Fluss oder unter der Eisenbahn. Und da kann man sich diesen Hohlräumen nicht selbst überlassen. Man muss also die wieder verfüllen, damit die Senkungen eben nicht eintreten und die Gefahren für die übertägigen Bauten auch nicht gegeben sind.
Was würde denn passieren, würde man es nicht machen?
Ja, unser Landrat hat mal gesagt, Sondershausen würde ein See werden und die Wipper müsste bergauf laufen. Und das wäre auch wohl so gekommen bei rund 3,60 Meter Absenkungen.
Die Wipper, muss man dazu sagen, ist das kleine Flüsschen, was hier durch die Stadt fließt.
Ja, so ist es richtig. Aber glücklicherweise ist dann 1990 gleich die Entscheidung getroffen worden, auch ohne Abfälle, sondern mit anderen Materialien, mit Steinsalz, diese Hohlräume zu verfüllen. Und heute haben wir hier in der Stadt nur noch 2 Zentimeter Senkung pro Jahr und das ist abnehmend. Also es hat sich schon die Sicherungsmaßnahme gelohnt und ausgezahlt. Dennoch sind eigentlich Arbeiten auch noch notwendig, um eben den Fluss, die Wipper, zu regulieren, damit beim Hochwasser nicht dort irgendwelche Schäden passieren können.
Außerdem ist es ein wunderbares Erlebnis, so tief unter der Erde diese Natur, muss man ja sagen, zu sehen. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Und Sondershausen ist eine Stadt mit rund 25.000 Einwohnern und 22,9% Arbeitslosigkeit. Das heißt, fast jeder, jede vierte ist nicht erwerbstätig. So, es ist die zweithöchste Arbeitslosenquote in Thüringen. Wir haben gerade schon gehört von dem Industriestandort, dem Kaliabbau, der Kaliforschung, der Elektroindustrie, die hier auch beheimatet war und weggefallen ist. Jetzt probiert man sich ein wenig mit dem Tourismus einen neuen Standort auszubauen. Angela Aldo-Jeli, wie gut funktioniert das?
Durch die zweite Landesausstellung hatten wir natürlich auch viele Mittel hierher bekommen, sodass das Schloss im neuen Glanz erstrahlt. Des Weiteren haben wir hier eine wunderbare Umgebung, also nicht nur der Thüringer Wald hat hier Wandermöglichkeiten zu bieten, sondern eben auch die Region hier ringsherum. Der Naturpark Kyffhäuser ist ideal oder die Gegend um den Possen hier in der Nähe liegend, ist also wunderbar zum Wandern. Nicht zu vergessen das Panorama im Kyffhäuser mit dem großen Rundgemälde von Werner Tübke.
Sie sind im Wirtschaftsamt der Stadt tätig und koordinieren da die Fördergelder. Man muss natürlich aber wissen, wie man rankommt. Das weiß unter anderem Monika Lambrecht, Unternehmensberaterin und Vorsitzende der SGW. Frau Lambrecht, was ist das genau, die SGW?
Der SGW ist, Entschuldigung, der Sondershäuser Gewerbe- und Wirtschaftsverein, der in seinem Ursprung bereits 1837 gegründet war und 1993 dann von uns neu gegründet wurde. Nach einem Vierteljahr hatten wir 50 Mitglieder. Heute haben wir zwischen 160 und 170 Mitgliedern und wir können Ihnen nahezu bei allem helfen. Wir unterstützen beim Durchchecken der Geschäftsidee. Ist die Geschäftsidee voraussichtlich tragfähig? Passt sie in die Region? Passt sie auch zu dem Gründer? Wir unterstützen bei der Auswahl der Fördermittel, die in Anspruch genommen werden können, auch bei den Bankgesprächen. Wir unterstützen bei der Erstellung des Businessplan, zu Deutsch Ertragsvorschau. Also kurzum, wir bieten eigentlich in allen Bereichen, die mit der Existenzgründung zusammenhängen, unseren Mitgliedern oder zukünftigen Mitgliedern Unterstützung an, je nachdem, was der Einzelne benötigt.
Monika Lambrecht war das und Angela Al-Djudeli. Vielen Dank. Stefanie Arm, Eileen Borchardt, wie zufrieden seid ihr mit eurer Stadt?
Ja, schon eigentlich sehr zufrieden. Es sei denn, hier sehr viele Jugendclubs auch sind. Und da kann man sich eigentlich sehr gut beschäftigen, Tischtennis spielen, Billard, Dart.
Und Sondershausen ist eine Stadt, wo Kinder und Jugendliche auch das Mitspracherecht haben. In der Satzung der Stadt, da ist es festgeschrieben, dass es einen Kinder- und Jugendbeirat geben soll mit Mitspracherecht in der örtlichen Politik. Eileen Borchardt, wie kam es eigentlich dazu? Seit wann gibt es das?
Also der Kinder- und Jugendbeirat, den gibt es seit 1998. Und das waren dann 18 Kinder. Und die haben sich dann halt zum Kinder- und Jugendbeirat zusammengeschlossen.
Was macht ihr da?
Also wir haben schon die Straße, das Boulevard verändern lassen, haben da einen Katalogen gewälzt und was wir da halt hinbauen lassen hätten können.
Und einiges wurde dann auch realisiert. Was zum Beispiel?
Na, zum Beispiel haben wir jetzt kindergerechte Gestaltung erfolgreich hinbekommen. Und zwar haben wir da jetzt so einen kleinen Spiralbrunnen hinbauen lassen mit so einer Schnecke davor, wo sich Kinder draufsetzen können.
Wie alt sind denn die Mitglieder des Jugend- und Kinderbeirates?
Also die Mitglieder sind alle so zwischen 6 und 18 Jahren alt im Prinzip. Und jetzt sind wir im Moment 11 Mitglieder.
Uta Steinmetz, warum lädt die Stadt ehemalige Sondershäuser ein?
Unsere Stadt hat sich in den letzten 14 Jahren sehr verändert. Sie ist wunderschön geworden. Und nach der Wende haben viele Leute der Stadt den Rücken gewandt, weil die Industrie zusammengebrochen war. Wir hatten keine Arbeitsplätze mehr. Und unsere Stadt ist, wie gesagt, so schön geworden. Und da haben wir uns gedacht, wir müssen die ehemaligen Sondershäuser wieder mal in unserer Stadt einladen, zu zeigen, was wir zu bieten haben. Ein ehemaliger Sondershäuser, der zu Gast bei uns war, hat dem Bürgermeister eine ganz wertvolle Schatulle überreicht. Er ist 1960 von Sondershausen weggegangen, hat Thüringen verlassen in die Altbundesländer und hatte hier in Dresden Architektur studiert. Und seine Studienaufgabe war es, das Achteckhaus zu vermessen und Aufrisse zu zeichnen. Und das hat er in großer Akribität gemacht und hat dieses tolle Werk im Original dem Bürgermeister überreicht. Und
dieses Achteckhaus befindet sich im Prinzip hier in der Sichtachse von unserem Sendeort, nämlich auf dem Residenzschloss. Ein wunderschönes Türmchen mit allerlei Zierde und wirklich ein ganz wichtiges Baudenkmal in dieser Stadt. Sie also organisieren dieses Treffen und ich höre raus, es ist bisher ein voller Erfolg. Sie haben aber auch Gäste von anderen Städten, nämlich zwei Herren, die auch noch zu uns gestoßen sind. Was hat's denn mit denen auf sich, Frau Steinmetz?
Die sind auch heute Gast und eigentlich öfters Gast in Sondershausen jetzt seit der Wende. Das sind Mitglieder des Verbandes, des Sondershäuser Verbandes musikalisch-akademischer Verbindungen, der in Sondershausen gegründet wurde und nach der Wende wieder belebt wurde.
Ja, und das sind Peter Wachtendorf und Felix Gunkel. Was interessiert Sie so sehr an Sondershausen, Felix Gunkel?
Es sind im Wesentlichen die unglaublichen Möglichkeiten, die man hier hat, vor allen Dingen musikalischer Art. Wir haben 22 Verbindungen in Deutschland, eine davon in Österreich, in Innsbruck, die sich im Wesentlichen der Pflege der Kultur, insbesondere der Musik, verschrieben haben. Und wir kommen sehr, sehr gerne hier nach Sondershausen, unterstützen beispielsweise das Lohorchester oder den Kantor in der Trinitatiskirche mit Gesangsstücken oder beziehungsweise mit musikalischen Umrahmungen der Gottesdienste.
Herr Wachtendorf, Sie sind auch quasi in Betriebsuniform hier aufgetreten. Naja, das ist vielleicht ein bisschen zu hochtrabend, aber im schwarzen Anzug mit Weste, schicker Dreiteiler und eine Krawatte, die gehört wahrscheinlich auch dazu mit Noten. Und dann hängen da lauter Zipfelchen, wenn ich es mal so formulieren darf, von Ihrer Hose. Naja, also an einer Stelle der Hose heraus, was sind das genau?
Das sind sogenannte Freundschaftszipfel, die werden innerhalb der korporierten Landschaft getauscht. Wenn zwei Mitglieder einer Korporation meinen, dass sie ein Leben lang miteinander befreundet sein wollen, dann tauschen sie zum Ausdruck dieser Freundschaft sogenannte Freundschaftszipfel. Die bestehen aus den Farben der jeweiligen Verbindung, verbunden mit einem kleinen Stück Silber, in die das jeweilige Wappen bzw. der Zirkel der Verbindung eingraviert ist.
Sie sind aus Münster hierher gekommen? Und wie ich an Ihren Gesichtern sehe, es ist keine schlagende Verbindung.
Selbstverständlich nicht. Wir nehmen sogar auch Frauen auf.
Also sehr fortschrittlich, sehr progressiv. Muss man Instrument spielen können?
Muss man nicht. Man kann auch singen, man kann Theater spielen. Die Wege sind da vielfältig.
Und das im Sondershäuserverband musikalisch-akademischer Verbindungen. So, ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt. Ich danke Ihnen. Viel Spaß noch in Sondershausen. Die Kyffhäuser-Sage oder auch Barbarossa-Sage wird in unterschiedlichen Varianten erzählt. Allen gemeinsam ist jedoch, dass König Friedrich I. Ende des 12. Jahrhunderts nicht gerade ruhmreich vom Kreuzzug zurückkehrte, in einer Höhle saß und auf einen besonderen Moment wartete und vielleicht noch wartet. Er soll nämlich Deutschland Frieden und Einheit bringen. Das geht aber erst dann, wenn die Raben nicht mehr um den Berg über die Höhle kreisen. Alle 100 Jahre also wacht Friedrich I. wegen seines roten Bartes auch Barbarossa genannt auf und lässt nachschauen, ob es denn schon soweit sei. Auf dem Kyffhäuser Denkmal unweit von Sondershausen, da sehen wir Barbarossa genau in dieser Pose.
Gestatten, Mönkmeier. Ich habe einen Lehrstuhl an der Erfurter Universität. Geschichte und Literatur. Sie wissen doch genau, dass hier unten im Gebirge kein verzauberter Kaiser sitzt, der alle 100 Jahre mal ein bisschen seufzt und einen Zwerg losschickt, damit er ihm sagt, ob noch Raben um den Berg herumfliegen. Sie wissen doch so gut wie ich, dass Barbarossa beim Baden ertrunken ist. Am 10. Juni 1190 war das, in der heutigen Türkei. Barbarossa war 68 Jahre alt und befehligte in Kleinasien auf dem dritten Kreuzzug ein gigantisches Kriegsheer. Jerusalem wollte er zurückerobern. Er hätte in der glühenden Mittagshitze nicht in voller Montur ins Wasser gehen sollen, vermutlich Herzinfarkt.
Sie entdecken uns auch im Internet, wenn Sie möchten, nämlich unter der Internetadresse www.dradio.de. Klicken Sie sich einfach mal durch bis zur Deutschlandrundfahrt, da erfahren Sie allerhand Neues. Heidi Heise, welchen Wein haben Sie heute schon getrunken?
Ich habe heute mal die Bohle probiert und die war sehr lecker.
Sie sind nämlich die Marktmeisterin und die hat unter anderem die Aufgabe, dass dieses Jahr zum achten Mal stattfindende Weinfest ein wenig zu organisieren, hier unterhalb des Residenzschlosses.
Ich unterstütze das Ganze für den Werbering, indem ich die ambulanten Händler organisiere. Es sind 5 Weinstände auf dem Marktplatz, eine Bühne. Es hat gestern schon begonnen.
Das klingt alles nach einer großen Idylle und ich muss zugeben, es scheint auch so, wenn man nach Sondershausen kommt, man sieht dieses Schlösschen. Es ist sehr pittoresk, eine sehr schöne malerische Stadt mit kleinen Gässchen, mit Cafés. Aber wir haben bereits auch schon ein bisschen über die Schwierigkeiten in dieser Stadt gehört, unter anderem Arbeitslosigkeit. Fred Baum von der NUBI, das ist die neue unabhängige Bürgerinitiative. 5 Abgeordnete von Ihnen sitzen im Stadtparlament. Wie ernst werden Sie hier genommen?
Ob wir ernst genommen werden, das weiß ich noch nicht. Aber der Bürgermeister, der hier gerade lacht, der hat schon alle Gründe. Also die Mehrheit hat nach wie vor die CDU-SPD-Koalition. Wir sind praktisch in Außenseiter.
Gerhard Ax, Sie sind Vorsitzender der NUBI und jemand, der sich wirklich für diese Stadt interessiert. Kein Wunder, seit ungefähr 4 Generationen ist Ihre Familie hier in Sondershausen ansässig und Sie wissen, wie es damals aussah. Sie können sogar die Mundart sprechen, nämlich Nordthüringisch. Wie klingt denn das?
Ja, also
Ich kann Ihnen mal ein Stück vortragen aus unserem, von unserem Heimatdichter, von Karl Krieghoff. Der hat zum Beispiel den Schwarzvörtern, das war die östliche Altstadt, die abgerissen werden musste, weil die Bausubstanz hinfällig war durch viele Hochwasser, durch Mangel an Baumaterial, die also nicht zu erhalten war. Aber den Ureinwohnern von Sondershausen hat er sein Gedicht gewidmet. Ich trage es mal eine Zeile nur vor. Die Schwarzvörtler. Die üsen schwarzen Viertel, das ist wie ten bekannt. Die werden in so einer Schusen, die Schwarzvörtler genannt. Von denen kann man sagen, ohne Fehl zu schmusen, das sind die Ureinwohner von so einer Schusen.
Es gab hier in Sondershausen eine jüdische Gemeinde, die aber vollkommen ausgelöscht wurde. So nett ist man hier mit den Juden nicht umgegangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, die Geschichte von jüdischen Gemeinden ist in Sondershausen sicher nicht anders als in anderen Städten. Ursprünglich waren sie ja ein recht diskriminierter Bevölkerungskreis. Also hier im Fürstentum Schwarzburg-Sondershausen hat sie im 18. Jahrhundert einen bestimmten Pflichtzoll zu leisten, um als Bürger anerkannt zu werden. Das ist dann eigentlich erst im 19. Jahrhundert ordentlich geregelt worden. Da sind sie also dann gleichberechtigte Bürger eines kleinen Fürstentums in Thüringen geworden. Man kann hier noch einige Reste sehen, nämlich die Mikwe, und dann gibt es auch noch einen Friedhof. Wo befindet sich der? Der Friedhof befindet sich etwas abseits von Sondershausen, in Richtung Possen, also diesem Ausflugsort. Dort hat ein Bürger im 18. Jahrhundert, ein jüdischer Bürger, Land erworben und diesen Friedhof angelegt.
Vielen Dank, Christa Hirschler. Diese Mikwe ist also zu besichtigen hier in Sondershausen. Für heute war es das auch schon wieder von der Deutschlandrundfahrt. Mein Name ist Shelley Kupferberg. Haben Sie noch ein schönes Wochenende. Tschüss.
Es ist 17.05 Uhr.
Bayern 2, Radiowelt.
Grüß Gott, zu einer guten Stunde mit Informationen am frühen Abend, sagt Tillmann Kleinjunge. Hier ist die Bayern 2 Radiowelt, es ist 17.24 Uhr. Ein bayerisches Abitur ist viel wert, sehr viel wert. So hat neulich ein schlauer bayerischer Abiturient vorrechnen können, dass es in Freistadt schon lange das achtstufige Gymnasium gibt. Denn in seinen 9 Jahren Gymnasialzeit sind mehr als 10% Unterricht ausgefallen, ist gleich G8. Der bayerische Kultusminister Siegfried Schneider kann natürlich auch rechnen, der kommt allerdings auf ein völlig anderes Ergebnis. Nur rund 3% des Unterrichts fallen an bayerischen Schulen aus, sagt Schneider. Und genau diese Rechnung präsentiert er auch heute den Eltern, die gegen den Lehrermangel bei ihm protestiert haben.
Bad Aibling, St. Georgs Grundschule. Im Dezember waren 3 Klassen ohne Klassleitung, ohne Klassenlehre, eine zweite, eine dritte und eine siebte. Und es standen keine mobilen Reserven zur Verfügung. Es kam zu Unterrichtsausfall und zur reinen Unterrichtsbetreuung.
Grundschule Feldkirchen-Westerham. Bei uns ist so, dass unter anderem was Wichtiges ausfällt, und zwar der Förderunterricht für die Aussiedlerkinder, Deutsch.
Feldkirchen-Westerham. Die Hauptschule, und zwar fällt in der 9. Klasse, in der Abschlussklasse, die in Quali machen soll, ständig der Hauswirtschaftsunterricht aus. Und da ist natürlich die Note, ja, die können wir uns irgendwo schnitzen.
Ihre Geduld ist am Ende. Bayerische Schuleltern fordern endlich mehr Lehrer, mehr mobile Reserven und mehr Geld für die Schulämter, damit diese befristet Lehrer einstellen können. Till Roquette, Münchner Unternehmensberater und Vater von 2 Grundschulkindern, hatte im letzten September die Elterninitiative Mehr Lehrer für Bayern gegründet.
Die Initiative umfasst heute schon schätzungsweise 150 Schulen. Und unser Ziel ist es ganz klar, deutlich mehr Unterschriften zu bekommen als das Volksbegehren G9.
Zu den bisherigen 42.000 Unterschriften erwartet die überparteiliche Initiative in den nächsten Monaten weitere Zehntausende. Wie hoch der Unterrichtsausfall ist, beurteilen Elterninitiative und Kultusministerium sehr unterschiedlich. Die bayerischen Schuleltern sprechen nach eigener Buchführung bei einem Viertel bis einem Drittel der Schulen von 5-10%. Das bayerische Kultusministerium nennt 2,3% für Grund- und Hauptschulen. Was die mobile Reserve an diesen Volksschulen betrifft, nur 1,5% der Anfragen konnten nicht erfüllt werden, so das Ministerium. Diese Stichprobenerhebung an einem Tag im April, Monate nach der Grippewelle im Winter, hält Till Roquette allerdings für statistisch höchst fragwürdig. Er wisse von Schulleitungen, die mobile Reserven gar nicht erst anfordern, weil ja doch keine käme.
beispielsweise vierspännigen Grundschule wird die Klasse, die keinen Lehrer hat, durch drei geteilt und jeweils ein Drittel wird den anderen Klassen zugeführt. Üblicherweise gibt es dann in den Klassen natürlich nicht ausreichend Tische und Stühle. Die Kinder sitzen zum Teil am Boden, der Unruhelevel steigt. Also von einem regulären Unterricht kann hier nicht gesprochen werden.
Zwar beteuert das Kultusministerium, Lehrerstunden pro Schüler bleiben auch in Zukunft unverändert, dank sinkender Schülerzahlen und Arbeitszeitverlängerung der Lehrer. Und das erkläre auch die ausgewiesenen Einsparungen bei den Volksschulen im Doppelhaushalt 2005-2006 von insgesamt 1458 Lehrerstellen. Den tatsächlichen Unterrichtsausfall an Grund- und Hauptschulen endgültig klären, möchte die Initiative Mehr Lehrer für Bayern mit einer neuen landesweiten und repräsentativen Erhebung. Die letzte stammt aus dem Jahr 2000. Eine Erhebung wird es geben, meint der bayerische Kultusminister Siegfried Schneider, aber in alleiniger Verantwortung des Staates.
Mindestens über eine Woche, und zwar auch in einer Zeit, wo durch Krankheiten, Erkältungskrankheiten und üblicherweise mehr Lehrer auch krank sind, wird also im November, Dezember oder Januar stattfinden. Und dass man sich als Kultusminister mehr wünschen würde, das ist die eine Sache. Ich muss aber auch die wirtschaftlichen und die finanzpolitischen Realitäten zur Kenntnis nehmen. Wenn nicht mehr Geld auch in den Staatshaushalt fließt, dann kann der Staat auch nicht mehr ausgeben.
Mehr Lehrer für Bayern, so kündigte Till Rokett an, wird auf jeden Fall mit der Unterschriftenaktion weitermachen.